Jedenfalls nichtsdestotrotz, coole Mucke. Ihr seid bei Heute ist Kummerkasten und jetzt geht's hier eigentlich auf das Hauptthema und ja, auch ein sehr harter Tobak. Vor jetzt genau eigentlich 4 Wochen, glaube ich, nämlich am 13. Juli wartete, habe ich ja die Aufzeichnung gemacht von einer Veranstaltung, von einer Stiftung, einer Stiftung Anerkennung und Hilfe, worum es um einen Fonds geht für Heimkinder oder eben psychisch Kranke in Psychiatrien oder eben welche, die es gar nicht waren, aber nur da abgeparkt wurden und. Also es war eine Veranstaltung am 13. Mai in Berlin und die haben wir uns da besucht und dementsprechend hatten wir ja dann die Sendung. So, ich bin hier so ein bisschen in Druck, weil ich habe jetzt im Hintergrund habe ich eine Lady, die bei dieser Veranstaltung nämlich dort einen Vortrag gemacht hat. Den habe ich euch ja auch lang und schmutzig präsentiert. Ich habe den Namen gerade nicht vor mir, ich Dümmerchen. Ich habe wieder schlecht vorbereitet, ich gebe zu. Jedenfalls nichtsdestotrotz, die rufe ich gleich an. Und ich hatte im Vorfeld ja auch den Dominik, weil er ja sonst eigentlich immer mit diesen Themen ja auch mitsprechen kann, mal gefragt, ob er sich da vorstellen kann und. Du hattest dann mal ein bisschen reingehört in dem Tobak und was war so deine Einstellung?
Vielleicht muss ich ganz klar sagen, es ist ja wirklich hart. Also fiel mir teilweise ziemlich, schwer zuzuhören, wenn halt so ein harter Tobak auf dich zukommt. Und das alles musst du ja auch irgendwie aufnehmen und verarbeiten. Und dafür wollte ich dann halt so ein bisschen auch einfach mal kurz durch Pause machen, durch Zuhören, nur ein bisschen mal reflektieren. Aber das war schon.
Ja, du bist ja vor allem, bist du ja auch ganz anders groß geworden. Du hattest ja so, was da teilweise ja auch nur harmlos beschrieben wurde, ja selbst das war ja für dich unterirdisch, oder nicht?
Ja, also ich muss ja ganz sagen, ich habe ja das Glück, dass ich ja nicht im Heim aufgewachsen musste oder irgendwie, das war ja zum Beispiel bei meinen Eltern ja schon wieder anders tatsächlich. Ja. Aber ich bin ja, hab da ja wirklich Glück, kann man nicht anders sagen, dass ich da in einer guten Verhältnis bin.
Jetzt habe ich, gibst du nochmal die CDs da hinten?
Daher bin ich halt, war ich dann auch schon bei relativ, was heißt Kleinigkeiten, aber schon bei einigen Sachen, wo es noch deutlich härter geht, schon sehr geschockiert eigentlich.
Naja, wie gesagt, also ich habe ja im Vorfeld geschrieben, dass ich da auch heute mal so ein bisschen eine Ausnahme mache. Ich will mich nicht im Vordergrund stellen, aber warum ich das Thema auch hauptsächlich natürlich im Angriff nehme, ist, weil ich selbst Betroffener auch in diesem Fall bin. Bin nämlich selbst damals in den Heimen genau in diesen Zeiten groß geworden und habe dort also auch genauso wie jeder andere seine Erfahrung gemacht. Und diesbezüglich hatte ich euch ja gesagt, am 13. Juli war ja auch diese Sendung deswegen passend zu diesem Thema, aber auch, nämlich in diesem Wochenende habe ich mich dann natürlich mit Jungs wieder getroffen, das kann man sich gar nicht vorstellen, das Feeling, ja, mit kleiner, als kleiner Bengel, so 6., 7., 8., 9., 10., so in diesem Dreh waren wir alle, waren wir früher zusammen, zelten, waren schwimmen, waren dies, waren jenes, waren auf dem Spielplatz, waren in der Schule und nach circa 35 bis 47 Jahren Unterschied, weil wie gesagt, ein 35 nur und der andere dann eben tatsächlich 47 Jahre nicht wiedergesehen, haben wir uns an dieses Wochenende dann getroffen und ich sag euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es euch einfach nicht vorstellen, es ist der Knaller, weil auch unter anderem, da wird die Manu nachher natürlich auch nochmal ganz arg was dazu beitragen, denn unter anderem wurden ja diese Heimkinder früher ja auch hingestellt, als wenn sie die letzten Depps wären und aus denen wird nichts und jede zweite Prognose war genau so und da habe ich dann am Wochenende, natürlich, klar, habe ich es nie gelobt, aber trotzdem die Bestätigung, das ist so der Knaller. Von unseren Jungs sind wir jetzt dabei, da ist ein Tischlermeister, der seine eigene Firma hat, da ist ein Diplompädagoge, der mit Jugendlichen selber zusammenarbeitet, obwohl man ihnen damals als Jugendlicher gesagt hat, du bist eine Pfeife. Da ist so ja jemand bei der Polizei. Also wir sind da in jeder Hinsicht und dementsprechend, das war einfach der Knaller. Und diesbezüglich, was da und wie da und wo da wird die Manu nachher uns gleich nochmal am Telefon sagen. Und vorweg, bevor ich sie jetzt anrufe, machen wir Folgendes. Ihr könnt jetzt quasi das Thema, was ich hoffe, weiter lauschen, der Manu zuhören. Aber ihr könnt auch gleichzeitig, wir haben hier heute zwei Apparate, gleichzeitig hier im Studio anrufen. Ich habe das eben gerade heiß geschaltet, bin auch der Meinung, dass Missbrauch und Verletzungen in Heimen und Kinder-Jugendpsychiatrien jetzt eine Fachfrau dran, die sich da richtig cool ausdrücken kann und auch bei dieser Tagung dabei war. Und jetzt will ich erstmal hören, Manu, bist du da?
Ja, hallo.
Hi. So, wir machen das heute, wie gesagt, mit einem zweiten Telefon und das ist ein Experiment, ne? Und jetzt würde ich dich als erstes mal fragen, was verbindet dich mit diesem heiklen und doch so schwierigen Thema? Und wenn du Bock hast, kannst du dich auch nochmal für die, die dich damals bei der Veranstaltung nicht gehört haben, nochmal vorstellen.
Ich bin Manuela Niklas-Beck und ich bin Vertreterin der Betroffenen im regionalen Fachbeirat der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Schleswig-Holstein. Ich bin selber Betroffene und bin vor 2 Jahren in diesen Fachbeirat berufen worden, was nicht bedeutet, dass ich für die Stiftung Anerkennung und Hilfe arbeite, sondern ich vertrete die betroffenen Menschen in Schleswig-Holstein, mittlerweile aber schon bundesweit durch eine sehr gute Vernetzung. Und ich möchte fast auch gerne bei dem Titel von Dr. Koch bleiben, die Kinder der kalten Zeit. Es geht nämlich genau um die Kinder der kalten Zeit. Es geht um die Kinder, die in Heimen, in psychiatrischen Einrichtungen und in Einrichtungen der Behindertenhilfe in den Jahren von 1949 bis 1975 in Westdeutschland, in Ostdeutschland bis 1990 zu Opfern geworden sind. Sie wurden Opfer von unvorstellbaren Grausamkeiten. Das heißt, sie sind sexuell missbraucht worden. Sie haben Körperverletzungen erlitten. Entschuldigung. Hm. Sie waren psychischem Druck ausgesetzt. Also wenn man dort ins Detail geht, sie waren Elektroschocks, die nicht gerechtfertigt waren, ausgesetzt. Es ist also wirklich, diesen Kindern sind Dinge angetan worden, die sich ein normaler Menschenverstand nicht vorstellen kann. Deswegen, ich habe vorhin Dominiks Worte gehört, es ist wirklich auch für einen Menschen, der sich damit nicht beschäftigt hat und ganz anders aufgewachsen ist, auch wirklich schwer, schwer vorstellbar, dass Kinder nackt auf Stühlen festgebunden wurden, mit nassen Tüchern geschlagen wurden, dass Kinder ihr eigenes Erbrochenes essen mussten, dass sie sexuell missbraucht wurden von Männern sowie auch Frauen, also Pflegepersonal, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Und wie es vorhin schon auch in der Sendung gesagt wurde von dir, Hotte, auch teilweise mit Diagnosen, die unfassbar sind, ja. Mhm. Wir haben also Diagnosen von schwachsinnig bis über bildungsunfähig bis. Und stellen heute fest, dass dem gar nicht so ist, dass Menschen studiert haben, dass Menschen Ausbildungen gemacht haben, sich qualifiziert haben. Wir haben natürlich auch die dunkle andere Seite. Das darf man nicht vergessen, dass es dort eben auch Menschen gibt, die unglaubliche Schäden aus diesen Zeiten davongetragen haben.
Ja.
Und es ist meine Aufgabe, diese Menschen zu vertreten.
Hm. Hast du dir zur Aufgabe gemacht und das machst du auch, ach ja, bin ich der Meinung, auch sehr cool, weil du hast ja da ja auch aus dieser Veranstaltung heraus ja auch, ja, wie soll ich sagen, kleine Erfolge erzielt. Willst du darüber was sagen?
Ja, also es hat insofern für mich oder beziehungsweise es geht ja nicht um mich persönlich, sondern es geht um die Betroffenen. Wir haben also im Vorfeld hatten wir ein Symposium hier in 2018 im November in Schleswig-Holstein. Das wurde auch von den Betroffenen und mir organisiert und da haben wir zumindest aus diesem Symposium heraus haben wir tatsächlich die Verlängerung der Laufzeit der Stiftung erreichen können, weil ansonsten wären die Antragstellungen 2020 beendet gewesen. Wir haben es jetzt verlängert bekommen. Das ist schon mal ein Erfolg. Der zweite Erfolg ist, dass eben jetzt auch zum Beispiel die Stiftung Anerkennung und Hilfe für den Bundesbetroffenen Vertreteranteil im Lenkungsausschuss eine öffentliche Ausschreibung gemacht hat, dass man sich damit beschäftigt, wie geht es denn jetzt zum Beispiel auch für die Mitarbeiter der Anlauf- und Beratungsstellen weiter, Wir haben also politisch natürlich die Tür ein Spalt breit offen und können dort die Belange der Menschen, die diese Dinge erlebt haben, vortragen, ihre Bedürfnisse vortragen. Ich bin ja eine große Verfechterin dessen, zu schauen, wo befinden sich die Menschen jetzt und was brauchen sie. Sie brauchen also alle irgendwann sicherlich Pflege. Sie sind teilweise alleinlebend, sie haben keine Familien mehr. Sozialkontakt fällt sehr schwer, das ist ihnen ja auch abgewöhnt und abtrainiert worden. Versuche ich den Pflegefonds zu erkämpfen. Es geht darum, dass wir eben auch auf die Behinderten schauen müssen. Wir haben gehörlose Menschen. Dort gibt es keinen Leistungskomplex bei den Pflegeversicherungen für eine Kommunikationsassistenz. Wir haben keine ausgebildeten Pflegekräfte, die die Gebärdensprache beherrschen. Wir haben die taubblinden Menschen. Das bedeutet, diese Menschen sind taub geboren und im Laufe ihres Lebens auch noch erblindet. Wir haben auch dort das gleiche Problem, das ich eben schilderte, nur dass sie natürlich mit Gebärdensprache ausgebildeten Pflegekräften nicht viel anfangen können. Da müssten wir dann Pflegekräfte haben, die in Lormen ausgebildet sind. Also es gibt da wirklich eine ganze, ganze Menge zu tun. Und das können wir nur auf politischer Ebene erreichen. Mhm. Und da versuche ich eben wirklich mein Bestes zu tun.
Und das machst du auch. Und wir machen jetzt mal ein ganz kurzes Päuschen. Ich schmeiß noch mal einen Song rein. Du holst noch mal Luft und dann geht's gleich weiter, okay?
Sehr schön.
Ja, das war dann natürlich noch mal passend auch. Ja, Dr. Koch mit... Die hier vor mir stehen. Und das war auch wieder eine coole Nummer. Manu, du fandst den Song wie?
Also ich fand ihn sehr gut. Vor allen Dingen diese eine Textpassage. Macht eure Ohren auf und hört mir zu.
Bingo.
Die ihr hier vor mir steht. Und darum geht es eigentlich auch tatsächlich, den betroffenen Menschen wirklich zuzuhören. Auf gesellschaftlicher, auf politischer und auch auf kirchlicher Ebene. Weil es ist nicht damit getan, zu erfahren, was ist diesen Menschen widerfahren, damals, in dieser Zeit, sondern auch, was hat es mit ihnen gemacht? Mhm. Welche Probleme haben sie heute? Wie geht es ihnen heute damit? Wie haben sie sich entwickeln können oder auch nicht entwickeln können? Da muss man hinschauen. Und meine Aufgabe ist es eben wirklich, das auf politischer Ebene zu vertreten und zu sagen, bitte, schauen Sie sich das an. Schauen Sie, was das System, was der Staat, denn es handelt sich um ein Staatsversagen, was in diesen Jahren geschehen ist, aus Kindern, aus kleinen Kindern, aus Säuglingen gemacht hat.
Hm. Ja, das Schlimme daran ist ja, du hast völlig...
Ich kann jetzt ganz schlecht hören.
Ich sagte, das Schlimme daran ist, jetzt besser?
Jetzt ist es besser, ja.
Das Schlimme daran ist ja, du sagtest es ja selber, die Menschen haben bis heute ihre Schäden teilweise, also jeder dritte Proband oder wie man sie jetzt nennt, hat dort dementsprechend bis heute zu kämpfen. Und ganz wichtig finde ich auch nochmal zu betonen, dass du ja, wie gesagt, das jetzt hier nicht aus Just for Fun machst, sondern du machst es echt für die Betroffenen und nicht für dich, sondern eben wirklich auch, und da treffen wir uns und deswegen haben wir damals auch den Kontakt geknüpft, was also echt super geil ist, ich bereue es gar nicht, nämlich mein Ziel war ja auch nicht nur als Betroffener für sich da selber was abzugreifen, sondern die Jungs und Mädels hier in der Welt zu erreichen und du sagtest letztens die Zahl, wie viel sind es insgesamt?
Es sind 1,5 Millionen gewesen, über 1,5 Millionen.
Genau.
Und wir müssen natürlich die biologische Uhr sehen, also viele sind im Elend auch teilweise gestorben.
Ja, wir sind alles alte Männer.
Das muss man auch sehen, die biologische Uhr tickt.
Genau. Das sind jetzt fast alles ältere Herren und Damen, ne?
Genau.
So, und genau. Die Gesundheit lässt ja dann auch zu wünschen übrig. Denn wir hatten ja auch das Thema, dass ja die Gesundheit eigentlich ja auch schon geschädigt wurde, indem man ja auch als Medikamenten Versuchskarnickel gelandet ist, ne?
Also viele der Betroffenen sind... Für das jetzt auch mal wieder in den tierischen Bereich tatsächlich als Laborratten benutzt worden. Es sind Medikamentenversuche, Medikamentenstudien gemacht worden. Die Pharmaindustrie streitet das natürlich überhaupt also ganz und gar ab, aber es gibt dafür ja nun auch mittlerweile Beweise. Da muss man gucken, was man daraus machen kann. Es geht, wie gesagt, es geht hier nicht um das Geld für die Einzelnen. Es geht nicht um eine Einzelentschädigung, wobei die Stiftung ja immer wieder betont, es geht nicht um, also es gibt keine Entschädigungsleistung, sondern es ist eine Anerkennungsleistung, was in sich auch schon ein Witz ist. Aber es geht einfach jetzt für mich darum, die Menschen jetzt aufzufangen, genau an dem Punkt, an dem sie sich jetzt befinden, und zu gucken, welche Bedürfnisse haben sie. Und wie du schon gesagt hast, Potte, meine persönliche Geschichte habe ich immer aus meiner Arbeit rausgehalten, weil ich einfach sage, es geht nicht um mich, es geht um die Menschen, die ich vertrete, und es geht auch darum, dass wirklich in der Größe, die wir jetzt haben mit dieser Personengruppe, eben auch publik zu machen und in den Köpfen der Menschen zu verankern, dass hier in diesem Land weit nach der Nachkriegszeit solche Dinge haben geschehen können und alle haben weggeschaut. Alle haben weggeschaut. Und heute ist es einfach so, dass natürlich sind die Täterorganisationen, beziehungsweise die Täterorganisationen sind noch vertreten, das heißt also Staat, Kirche, Pharmaindustrie, die tatsächlichen Täter sind mittlerweile auch größtenteils verstorben. Aber der Staat hat die Kollektivschaft, die Kollektivhaftung, sage ich mal, mit Übernahme von irgendwelchen politischen Ämtern, die hat man mit übernommen. Und folglich muss man auch Verantwortung tragen, genauso die Kirchen.
Ja, die Kirchen wären so ein Thema, das hatten wir ja auch im Vorgespräch ja auch schon, ne? Da hattest du ja dann auch schon deine Meinung zu geäußert, weil bei mir ist das mit der Kirche einfach unverständlich, dass die sich da in so einen Fonds anschließen, was sie ja getan haben, denn in diesem Fonds sind ja auch paar Mark 50 aus der Kirche, die im Übrigen viel reicher ist und viel mehr zahlen könnte. Nichtsdestotrotz, aber in ihren eigenen Reihen, zum Beispiel unter anderem sexuellen Missbrauch, was in diesen Zeiten wirklich fast jeden zweiten Jugendlichen oder Kind angetan wurde, und dieses in ihren eigenen Reihen bis heute nicht auf die Reihe kriegen, das zu klären oder die Täter zu bestrafen, das ist für mich Heuchelei, ne?
Naja, die Kirche hat eigentlich schon immer dadurch existiert, dass sie negiert hat. Das zieht sich durch die Geschichtsbücher, ja, wenn man also mal guckt, was im Namen der Kirche alles gemacht wurde an Verbrechen, und man hat das einfach später unter den Tisch gewischt. Aber ich lasse die Kirchen natürlich auch nicht aus. Es ist also so, das hatten wir ja auch im Vorgespräch, die Kirche hat tatsächlich eine politisch hochwirksame Macht. Die hat ihnen ja, wurde ihnen ja damals von Adenauer eingeräumt. Und es nutzt nichts gegen die Kirchen, immer nur zu streiten, sondern ich muss diese Sensibilität herstellen, der Kirchenvertreter zu sagen, gucken Sie sich die Menschen an, schauen Sie, in welchen Situationen die sind, ja. Denn das wissen die vielfach gar nicht. Es ist ihnen unangenehm, diese Dinge zu hören, dass also die Diakonie oder eine Einrichtung der Diakonie, um jetzt nur mal bei einem Namen zu bleiben, dass in deren Einrichtungen solche Dinge geschehen sind. Das ist ihnen unangenehm. Aber darum geht es nicht. Geschehen ist geschehen. Wir können es nicht ungeschehen machen. Kein Geld der Welt kann das, keine Diskussion der Welt kann es. Aber wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, was ist jetzt? Wie geht es den Menschen jetzt? Und da ist die Kirche genauso gefordert. Mhm. Und das erwarte ich auch von einer, ich sag mal, christlichen Einrichtung und von einer Einrichtung, die an Gott glaubt. Du hast ja meine Worte in Berlin gehört, wo ich also sagte, sehr geehrte Damen und Herren, Vertreter der Kirchen, wenn Sie sich Ihr Verhalten gegenüber von Opfern anschauen, erhoffen Sie tatsächlich noch einen Platz im Paradies.
Bingo,
ja. Genau. Und das kann ich mir nicht vorstellen, aber es geht auch nicht nur ins Kriegerische. Man muss wirklich da ganz sensibel sich die einzelnen Leute rauspicken und sagen so, und jetzt werde ich Ihnen mal sagen, wie die Situation für diese Menschen aussieht.
Hm. Übrigens, bei der Gelegenheit würde ich das jetzt gerade beim Job packen wollen. Und zwar, du kannst ja noch mal kurz, die Seite, die hast du ja auch, wo du da mit auf Video da zu sehen bist, falls jetzt jemand mal komplett deine Rede noch mal hören möchte und sie nicht hören konnte. Kann er sie im Bild und Ton? Auf welcher Seite ist das?
Das ist Stiftung, also www.stiftunganerkennungundhilfe.de und dann unter Veranstaltungen.
Bingo. So, und dann ist da so ein bisschen gucken und dann kann man da diese ganze Veranstaltung, von der wir jetzt hier die ganze Zeit reden, die wurde
ja, sich ansehen, ja,
genau, im Internet nämlich aufgezeichnet und von der Stiftung auch online gestellt, dass also jeder im Nachhinein sich das nochmal angucken kann.
Genau.
So, und wir nutzen jetzt diesen kleinen Moment nochmal, um einen Schluck Mucke zu machen, und dann möchte ich dir da auch nochmal kurz eine Frage hier nicht auf dem Mikro, und dann werden wir uns gleich weiterhören. Okay?
Alles klar.
So. habe ich die ganze Zeit wieder mit der Musik hier zu kämpfen gehabt, weil heute das ist wieder live und dementsprechend am Mikrofon, Quatsch, am Telefon habe ich dann auch noch die Manu. Bist du noch dran? Ne? Oh, jetzt ist aber auch noch leise geschaltet, also Technik heute, die begeistert. So, jetzt nochmal. So, jetzt. So, pass auf, wir hatten jetzt gerade, ich habe ja eben gerade gesagt vor der Pause, ich würde dir gerne nochmal eine Frage stellen, weil ich da eigentlich was vorhabe, jetzt zu senden. Das ist allerdings dieser Mitschnitt jetzt, der jetzt da kommt, ist ein Ausschnitt aus ein ganzes, komplettes Interview, was ich dann demnächst präsentieren werde. Da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Und Manu, du hast gesagt, das soll ich einfach mal machen, weil das eigentlich das ausdrückt, was uns hier die ganze Zeit hier, wir versuchen noch relativ bescheiden zu beschreiben.
Ja.
Ne? Und ja. Dementsprechend hören wir uns jetzt mal dieses, also das ist, kann ich so sagen, ein Freund von mir, mit dem ich früher eben, wie gesagt, als junger Mann, wie alt war er? Er war 8, ich war, glaube ich, 7 oder sowas. Wir sind irgendwie dem zusammen durchgegangen. Und als er uns dieses vor, ja, ich möchte jetzt sagen, über 40 Jahre, eben war es in meinem Fall, wo wir uns nicht gesehen haben, wo er dann das berichtet hat, was er jetzt hier ganz kurz und grob berichtet, mir ist also, ja, alles andere als wie super gegangen. Ihr wisst, was ich meine, hört mal rein. Es ist hart, aber Manu und Icke, wir wollen euch einfach nur damit was mal deutlich machen. Bis gleich. So, und jetzt würde ich mal sagen, lies mal kurz vor. Ja, also mir, wie gesagt, hängt die Spucke im Hals, aber...
Also ich versuche das zu lesen. Ich habe es aufgeschrieben, weil es ist so viel da passiert mit mir. Wenn ich darüber spreche, dann bin ich wieder, ich bin 57, aber ich bin wieder der 9-jährige Tobias. Ich bin eigentlich wieder Kind, wenn ich das erzählt habe, ganz komisch. Kann nichts dagegen machen. Ich lese jetzt einen Vergewaltigungsbericht, der in der Klinik, Kinderpsychiatrieklinik Wiesengrund im Keller passiert ist. Damals mussten wir des Öfteren frische Wäsche, Bett und Handtücher aus dem Keller holen. Es gab dort mehrere Gänge, wo sich mehrere Räume befanden, unter anderem auch eine Wäschekammer. An den Tag, als es passierte, war alles wie immer, nur nicht an diesem Tag, denn ich hörte Schritte. Da war noch eine andere Person. Es war ein Mann. Ich glaube, er war vorher im Geräteraum. Als der Mann mich sah, dort ganz allein, sagte er mit zitternder Stimme freundlich: Guten Tag. Er gab mir die Hand und beim Guten Tag sagen zog er mich plötzlich brutal in die Wäschekammer. Ich hatte große Angst. Augenblick. Puh. Konnte aber in dieser Schreckstarre nicht schreien oder um Hilfe rufen. Ich bin dann in der Wäschekammer, befahl er mir, dass ich mich auf den Bauch auf den Tisch legen soll. Er hielt meine Arme fest. Dann streichelte er meine Pobacken. Ich hatte eine kurze Lederhose an. Es war zu dieser Zeit Sommer. Dann ging er weiter zu meinen Beinen und sagte: Du bist so zart und jetzt, dass ihr das jetzt tun müsste, daran sei ich selber schuld. Als Kind glaubt man sowas. Dann riss er mit aller Kraft brutal die Lederhose und gleichzeitig die Unterhose runter. Ich weinte, ich hatte große Angst. Ich fühlte mich so allein. Dann streichelte er weiter meinen Po und sagte: Du bist selber schuld, dass du hier runtergekommen bist im Keller. Das hast du nun davon. Jetzt spreizte er meine Beine auseinander. Ich versuchte mich zu wehren, aber es gelang mir einfach nicht. Er war so stark. Jetzt steckte er mir sein Glied rein. Das tat so weh. Ich war vor Angst wie gelähmt. Beim Reinstoßen sagte er immer wieder, du bist selbst schuld daran. Ich fühlte mich schuldig. Als Kind glaubt man sowas. Nach mehreren brutalen Stößen spürte ich was Warmes zwischen den Beinen. Es war mein Blut. Ich hatte Angst zu sterben. Das Blut war mit Sperma vermischt. Ich musste mich übergeben. Als er fertig war, sagte er mit strenger Stimme, so kleiner Knabe, du hast es hin überstanden. Jetzt bin ich fertig. Du kannst dich wieder anziehen. Wehe, du erzählst jemand davon, dann töte ich dich. Dann ging er weg. Zum Glück suchte man schon nach mir. Es war eine Frau oder junges Mädchen. Ich bin ihr bis heute dankbar dafür. Sie sah den Mann noch flüchten, konnte ihn aber nicht mehr erkennen. So nackt, wie ich da war, mit Blut überall, es war mir so peinlich. Ich konnte auch nicht mehr meine Unterhose anziehen. Sie war zerrissen. Mir lief sehr stark das Blut an den Beinen runter. Ich weinte. Die junge Frau oder Mädchen nahm mich in den Arm und tröstete mich. Sie wusste sofort, was mir passiert war. Sie rief gleich die Feuerwehr. Im Krankenwagen musste ich mich auf den Bauch legen, damit die Sanitäter mir mehrere Kompressen zwischen die Pobacken drücken konnten. Ich fühlte mich schuldig und dreckig zugleich. Ich wollte sterben. Ich schämte mich so. Ich war ja noch ein Kind. Alles tat so weh. Hatte einen tiefen Aftereinriss und musste mehrere Tage im Krankenhaus auf dem Bauch liegen. Nach 3 Wochen kam ich wieder zurück ins Heim. Sollte aber niemanden davon erzählen. Kein Erwachsenen, kein Kind. Ich glaube, sie wollten nicht, dass andere Kinder jetzt davor Angst hatten. Zum Glück haben sie mir längeres Duschen erlaubt, denn ich wollte am besten jede Stunde den Dreck von meinem Körper waschen. Zum Glück hat sich das nach 47 Jahren normalisiert. Aber immer wenn ich darüber spreche oder wie jetzt schreibe, fühle ich mich als Kind dreckig und benutzt. Das wird immer so bleiben. Habe jetzt nach Jahren den Mut gefunden, darüber zu sprechen. Versuch doch aus den Krankenhausberichten bzw. Krankenberichte über mich zu bekommen. Leider werden Akten nach 30 Jahren vernichtet. Es gab da nur ein Vermerk, Junge, 1971, vergewaltigt, Aftereinriss, genäht werden. Weil es um die Ecke von der Kinderpsychiatrie war, wurde ich im Dominikus-Krankenhaus behandelt.
Ja, also, das war jetzt schon harter Tobak und ich hoffe, ihr seid ein bisschen wieder da. Manu, du bist auch noch da?
Ja, also ich möchte erstmal dem Tobi was sagen. Ich möchte ihm sagen, dass ich also wirklich großen Respekt davor habe, dass er das aufgeschrieben und auch erzählt hat. Weil es bedeutet, in der Konsequenz immer wieder zurückzugehen in diese Tatsituation. Immer wieder zurückzugehen auch in diese kindliche Emotionalität. Und es ist immer wieder, wenn man darüber spricht und in diese Situation eintaucht, im Grunde genommen eine erneute Vergewaltigung.
Das hat er genauso in dieser, also ich habe ja dann ein komplettes Interview mit ihm genau auch so gesagt, ne? Weil, ja. Auch darüber einfach endlich nach so vielen Jahren auch drüber sprechen zu können, das war ja der Knackpunkt. Ja. Ne? Er hat das
und
ja jahrelang.
Es ist so, dass Täter das wirklich verstehen, die Opfer zu Tätern zu machen, indem sie ihnen die Schuld zuweisen wollen.
Genau.
Und was Kinder glauben es natürlich, aber niemand von den Opfern hat jemals an irgendetwas Schuld gehabt.
Bingo.
Sondern es
und
waren wirklich diese perversen erwachsenen Menschen, die ihre Perversion an Hilflosen schutzbedürftigen Menschen, Kindern ausgelebt haben.
Richtig. Und das Schlimme daran ist, damit wollte ich nämlich gerade auch anfangen, ne, ist, dass diese Bastarde immer noch teilweise frei rumlaufen und in der Tat sogar noch Positionen haben, wo sie weitermachen können. Das finde ich viel schlimmer.
Und da haben wir ja leider den Faktor der juristischen Verjährbarkeit. Das Einzige, was nicht verjährt, sind eben Tötungen. Wir haben ja auch Tötungshinweise.
Ja.
Derzeit in der Bundesrepublik 19. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit höher. Aber alle anderen Taten sind verjährt. Es sei denn, und da versuche ich ja tatsächlich auf politischer Ebene etwas zu erreichen, wir könnten es als Menschenrechtsverletzungen deklarieren und durchbekommen, dann wäre diese juristische Verjährungsklausel ausgehebelt.
Okay.
Und dann kann man eben auch in die entsprechenden Verfolgungen beziehungsweise auch Entschädigungen gehen. Weil eine Kinderseele bei solchen Taten, die stirbt. Und es ist eine unglaubliche Arbeit für einen erwachsenen Menschen mit so einer gestorbenen Kinderseele, die man ja in sich trägt. Unser inneres Kind begleitet uns bis zum Tod, weiterzuleben, weiter zu existieren.
Hm. Ja, wie gesagt, das ist ein Thema, wo man selber, wir haben da schon zigtausendmal drüber gesprochen und jedes Mal bin ich sprachlos trotzdem, weil letztendlich habe ich Gott sei Dank ein bisschen mehr Glück gehabt und was du vorhin auch so schön sagtest und ich auch schon, da bin ich einfach auch stolz drüber, dass die Jungs, mit denen ich mich da getroffen habe, dass die den Bastarden da oben das Gegenteil bewiesen haben. Ne? Nämlich, dass sie aus sich was gemacht haben, dass sie aus sich was geworden sind. Das hat mich so mit am meisten angetört. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also ich muss auch dazu sagen, das ist etwas, was ich auch in Berlin gesagt habe. Diese Menschen, diese Opfer, es ist eigentlich ein dummer Ausdruck zu sagen, Opfer, aber diese Menschen, denen das widerfahren ist, sie können stolz auf sich sein, weil sie eben auch, obwohl sie Behinderungen davongetragen haben, obwohl sie auch als Kinder, als behinderte Kinder in Einrichtungen kamen, mit zum Beispiel Gliedmaßen, die verformt waren, die auch damals beim damaligen Stand der Medizin hätten korrigiert werden können, aber man hat es nicht getan. Aber trotz und alledem, sie leben und sie kämpfen für sich und sie sind unglaublich empathisch. Sie gucken nach rechts und nach links, ja, nehmen teilweise ihre Partner mit, nehmen auch andere Menschen in Schutz und kämpfen eben auch für andere. Und das finde ich so toll. Und darauf können also diese Menschen wirklich stolz sein. Sie sind nicht gebrochen worden. Sie sind nicht gebrochen worden. Man hat ihnen seelisch und körperlich sehr, sehr viel angetan, aber brechen hat man sie nicht können.
Hm. Ja, das hatte ja auch schon auf der Bühne stattgefunden und das war ja auch nur, wie gesagt, wir wollen ja hauptsächlich ja tatsächlich die Menschen erreichen, dass die weiterhin sich melden. Das ist so mein Ziel, dass sie sich weiterhin melden und wir haben ja da noch eine ganze Reihe, die noch nicht verstorben sind und einfach auch um zu zeigen, dass da wirklich das nicht nur eine kleine Handvoll ist, sondern das waren schon eine ganze Menge. Und diesbezüglich bist du ja auch wirklich richtig arrangiert. Du hast ja da demnächst Pläne. Möchtest du da auch vielleicht irgendwas drüber sagen oder möchtest erstmal so lassen?
Also es ist jetzt erstmal in Planung, wie gesagt, die Feststellung der Menschenrechtsverletzungen zu erreichen.
Mhm.
Es ist in Planung, in den Bundestag zu gehen und dort die Mitglieder der Ausschüsse für die derzeitige Situation der Menschen zu sensibilisieren und eben auch Verantwortung dafür zu übernehmen.
Mhm.
Dann eben im Pflegebereich Veränderungen zu erreichen für die problematische Pflege von traumatisierten Menschen, von gehörlosen Menschen, von taubblinden Menschen, das muss unbedingt erreicht werden, weil das ist die Zukunft von uns, ja, das ist unsere Zukunft. Schwerpunktmäßig jedoch aber auch, dass diese Menschen nicht mehr in Einrichtungen müssen im Alter und / Pflegebedürftigkeit, sondern dass sie eben zu Hause gepflegt werden können.
Mhm.
das sind Dinge, die noch umzusetzen sind. Und ja, ein ganz großes Anliegen wäre zum Beispiel von mir, und da hatten wir ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen, eine Benefizveranstaltung zu machen.
Mhm. Ja, da haben wir da Bede vorhin da uns mal was durch den Kopf gehen lassen, und da sind wir dran, ne?
Da sind wir dran, und ich denke, da werden sich viele Betroffene aus dem gesamten Bundesgebiet zusammenfinden können. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein Lob wirklich an meine Netzwerke aussprechen, die mich hervorragend unterstützen. Auch an die Anlauf- und Beratungsstellen, die wirklich eine hervorragende Arbeit leisten. Weil ansonsten wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin, um eben die Bedürfnisse der Betroffenen zu vertreten.
Zwischen den ganzen Vertuschern findet man doch noch Menschen, die einem helfen. Ne?
Es ist mühsam, aber man findet sie, ja.
Bingo, man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja, apropos finden, ich habe da noch ein persönliches Bedürfnis, und zwar zur Recherche suche ich ein paar Menschen, und ich würde fragen wollen, ob ich die Namen vorlesen darf.
Also von meiner Seite her, das hatten wir ja im Vorgespräch, habe ich nichts gegen einzuwenden, weil das ist eine positive Sache, worum es geht, und ja. Let's go. Also,
Die Geburtsjahre, die ich dazu vorlese, das sind wahrscheinliche Geburtsjahre. Also ich suche Hans-Peter Ewald, wahrscheinlich geboren 1963. Karl-Heinrich Brida, wahrscheinlich geboren 1964. Martina Hofmeister, wahrscheinlich geboren 1971. Sabine Oeder, wahrscheinlich geboren 1963. Und Klaus mit C. Weber, wahrscheinlich geboren 1971. Es wäre sehr, sehr schön, wenn jemand eine dieser Personen kennt oder vielleicht eine dieser Personen ist, der kann sich dann gerne an Hotte wenden, und Hotte würde das entsprechend dann an mich weiterleiten.
Auf jeden Fall. Ne? Wir werden dann nachher auf jeden Fall auch noch mal ein paar andere Adressen, aber da werde ich jetzt sagen, wir machen jetzt mal hier so einen richtigen Mucke, Kultur, und machen jetzt eine Band, die dir auf jeden Fall auch zusagt. Und dann hören wir uns gleich wieder, okay?
Alles klar, bis gleich.
Da haben wir doch den Einsatz verpasst. Na, sag mal, auf einmal, peng, weg ist er. So, was sagtest du zu der Mucke?
Super.
Ne, war jetzt mal so ein bisschen entspannter wieder, ne? Und ich habe jetzt hier die jungen Leute gefragt, ob sie hier vielleicht eine Frage stellen wollen oder so. Ist auch schwierig für solche jungen Menschen, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und
nee, natürlich.
Unter der Nummer, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr anrufen 0511. Jetzt muss ich den Dominik hochziehen, jetzt ist er aber sofort da.
763-891-96.
Genau, und da könnt ihr nämlich uns hier erreichen und könnt Fragen stellen, der Manu, mir oder vielleicht auch was den jungen Leuten, was sie denken, Tralalopsasa. Also, anrufen. Manu, wir sind stehen geblieben, wo jetzt?
Wir waren im Grunde genommen dabei, was jetzt für die Zukunft geplant ist,
genau.
Das hatte ich ja erzählt. Und ja, also es ist natürlich immer abhängig von guten Netzwerkern. Das hatte ich vorhin schon gesagt, und es war auch sehr mühsam, die zu finden. Aber ich muss auch sagen, die Leute, die jetzt mit mir zusammenarbeiten, sind super tolle Leute, sehr engagiert. Und klar ist es so, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, und manchmal hat man das Gefühl, man kommt so gar nicht voran. Aber steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und wir werden sicherlich noch einiges erreichen.
Bingo. Und dementsprechend ja auch ein Sinn dieser Sendung, nämlich, dass wir, ich sehe gerade, ich habe mich wieder nicht ganz hochgezogen, so jetzt, dass wir natürlich auch damit erreichen, umso mehr wir, nämlich, umso mehr Menschen wir letztendlich sind, jetzt verstehst du mich wieder, ne?
Ja.
So, umso mehr wir sind, umso mehr können wir erreichen, und das ist natürlich mit allem, was wir versuchen, jeder auf seiner Basis eben Menschen zu erreichen, dass die sich uns anschließen und dann ja eine schöne Truppe sind, die dann tatsächlich auch was erreichen können. Richtig?
Ja, ansonsten wäre also die Tür geschlossen, wenn die Stiftung ihre Arbeit einstellt. Das wird 2021/22 sein. Und dann ist sicherlich auf politischer Ebene gar nichts mehr zu machen. Und das würde das ausbedeuten für alle Betroffenen. Und das kann ich einfach aus persönlichem Verantwortungsgefühl nicht zulassen, weil das würde bedeuten, nichts wäre irgendwo erleichternd für diese Menschen und sie müssten tatsächlich ihr Lebensende genauso fristen, wie sie jetzt ihr Leben auch begehen mussten.
Ja, aber
teilweise.
Das ist
ja, wir haben es ja hier mit obdachlosen Menschen zu tun, teilweise. Wir haben es mit Menschen zu tun, die eben als Opfer auch irgendwann zu Tätern wurden. Wir haben es mit Menschen zu tun, die nicht ausreichend Rente haben, die wirklich am Existenzminimum leben und, ja. Mhm.
Und weil wir einfach auch, und das hatten wir im Vorfeld auch schon beschnackt, weil wir einfach dieses Thema, um das wirklich mal richtig zu analysieren und zu bequatschen und zu machen und zu tun und auch regelmäßig die Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam zu machen, wie weit der Stand der Dinge ist, habe ich ja dir gesagt, dass ich auf jeden Fall hier bei Flora plane, eine Sondersendungsserie quasi, wo einmal im Monat vielleicht eine Stunde gesendet wird über das Neueste, was dieses Thema betrifft und nochmal so ein Kapitel für alle, die es immer noch nicht wissen, was da wirklich für Scheiße abgelaufen ist. Du weißt, was ich meine, so in dieser Richtung, und da kann ich natürlich ja mit deiner Hilfe immer rechnen, ne?
Absolut.
Das meine ich doch.
Absolut. Obwohl ich natürlich auf dem Gebiet, also es gibt ja auch etliche Experten auf diesem Gebiet, aber die da auch Stellung zu nehmen können. Also wir haben ganz interessante Leute, die da diverse Arbeiten zugeschrieben haben, Bücher geschrieben haben, Filme gemacht haben. Unter anderem als erstes NGO-Projekt die Sonja Töpfer. Die hat Kopf, Herz, Tisch gemacht. Das ist ein sehr, sehr interessanter Film. Würde ich jedem mal raten zu gucken, ob er den irgendwo im Internet findet. Da geht es eben tatsächlich um die Heimerziehung, was da so alles gelaufen ist. Die Silvia Wagner hat also ihre Doktorarbeit geschrieben und vorher sehr viele Recherchen gemacht über die Medikamentenversuche in psychiatrischen Einrichtungen, Erziehungsheimen und Behinderteneinrichtungen. Also da gibt es eine ganz, ganz Menge Experten, die da sicherlich auch gerne zu Wort kommen könnten. Professor Dr. Kappler, den hast du ja auch kennengelernt in Berlin. Professor Dr. Fangerau, auch Experte auf diesem Gebiet. Also da gibt es etliche Leute, die da sicherlich mitwirken würden.
Ja, und Moment mal, komm mal kurz, gibst du mal hier ein, was? Und ja, wir sind da wie gesagt dran und die sind ja auch alle interessiert teilweise, weil das ja tatsächlich dann nicht nur irgendwelche Politiker sind, die sich damit reinwaschen wollen, sondern sie wollen tatsächlich Aufklärung auch.
Richtig. Ne? Also das ist tatsächlich bei diesen Leuten, die ich jetzt aufgezählt habe, auch eine tatsächlich und wirkliche Herzensangelegenheit und keine Worthülsen.
Bingo. Genau, und deswegen werden wir die auch irgendwie, du natürlich hauptsächlich da an Land ziehen und dann werden wir hoffentlich hier mit unseren Wegen was erreichen. So, wir machen jetzt hier gerade krampfhaft, weil wir haben hier unser Dominik wieder, ne? Jetzt kann er auch mal was sagen, hier kann er sich mal rausreden, hier mal sehen, wie er das macht hier vor uns jetzt. Wo ist die Mucke?
Habe ich vergessen.
Ja, genau, so. Das heißt, wir versuchen hier, und das ist eben live, Freestyle, ne, trotz wichtiges, interessantes und wirklich auch hartes Thema, aber man versucht, die Sendung trotzdem hinzukriegen. So, jetzt hat der Tim hier was eingegeben, da kann ich jetzt starten, oder was? Okay, dann machen wir das nämlich einfach so und wir machen kurz einen Schluck Mucke und dann hören wir uns gleich wieder und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir ja dann mal jemanden, der dann auch sagt, so, ich rufe jetzt an und ich sage jetzt mal was. Ne? Okay, also dann bis gleich, Manu.
Bis gleich.
So, das war jetzt wieder, ich muss das hier hochdrehen, Bonk Beck Wintersleep von Ben Böhmer, ein Remix. Ja, nicht schlecht, ein bisschen zum Nachdenken, keine Frage. So, die Manu, die ist immer noch dran und die Manu, die hat jetzt einfach mal so, um auf den Schluss zu kommen, ich möchte vorweg nochmal sagen, ihr seid hier bei Hottes Kummerkasten und mit Telefontalk. Die Nummer ist, der Dominik ist gerade beschäftigt, deswegen sage ich es jetzt alleine an, 0511 763 89196. So, und da könnt ihr dann auch gerne nochmal gleich anschließend anrufen. Und die Manu, ja, die bleibt hier irgendwie greifbar, falls ihr dann eine Frage stellt und ich habe kurz schon wieder mit ihr aufgelegt. Kein Blues. Manu, was sagst du dazu?
Ja, also erstmal möchte ich sagen, du seist ganz herzlich bedankt von allen, dass du dich mit der Thematik beschäftigst und da wirklich eben auch dran bleibst. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument für uns. Und zum Zweiten möchte ich sagen, falls es Hörer gibt, die betroffen sind, die also in psychiatrischen Einrichtungen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe waren, auch heilpädagogische Heime gehören zu diesem Klientel. Mhm. Wenn irgendjemand von euch in so einer Einrichtung war, wenn es dort Prügel gab, wenn es dort sexuellen Missbrauch gab, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt dort Medikamente bekommen, wenn ihr in irgendeiner Weise zur Arbeit gezwungen wurdet oder wie auch immer, wendet euch an die Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Es gibt in jedem Bundesland eine davon. Hm. Macht euch auf den Weg, lasst euch begleiten von eurem Therapeuten, falls vorhanden, von eurem Betreuer, von irgendjemandem, dem ihr vertraut. Aber geht dahin. Die Einrichtungen sind mittlerweile bei allen Anlauf- und Beratungsstellen bekannt, in denen es also zu solchen Vorkommnissen gekommen ist. Stellt euren Antrag auf die Anerkennungsleistung, dass ihr zumindest diese 9.000 Euro bekommt und auch, falls ihr arbeiten habt müssen und es wurden keine Rentenversicherungsbeiträge für euch eingezahlt, dass ihr denn eben auch bis zu 13.000 Euro bekommen könnt. Macht es. Das ist wirklich ein einfaches Antragsverfahren. Wirklich wahr. Ihr bekommt nicht großartig Fragen gestellt. Ihr müsst keinen Seelenstriptease machen. Aber lasst euch diese Möglichkeit nicht entgehen. Wenn ihr zu den Betroffenen gehört, die das betrifft, dann geht da bitte hin. Wendet euch an eine Person eures Vertrauens. Lasst die mitgehen. Stellt diesen Antrag. Also das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig.
Ja, weil so, wir...
Die nächste Geschichte, und dann wäre ich auch schon mit meinen Sachen am Ende, ist, kann man diese Sendung, die heute gelaufen ist, nochmal irgendwo hören? Oder gibt es sie irgendwo in einem Archiv? Weil das würde ich dann ganz gerne auch nochmal über meinen Verteiler laufen lassen.
Ja, insofern können wir da was hinkriegen. Ist wieder interessant, auch für eine Hörerinnen und Hörer einfach mal zuzuhören. Ich kann das hier bei uns auf der Seite von Radio Flora, was ja unser Mutterschiff ist, ne? Dementsprechend auf der Seite packen als Podcast. Aber da ist dann nur die O-Töne, die wir besprochen haben. Da ist nicht mit Musik und Anmod und Tralala und Hopsasa.
Das ist okay. Ne? Das ist okay. Also wann würde das ungefähr sein? Wann kannst du das da raufpacken?
Du setzt mich, alten Mann, ganz schön unter Druck hier auf einmal.
Will ich gar nicht. Dann lass uns darauf einigen, dass du mir vielleicht eine E-Mail schickst, wenn du das gemacht hast, und dann kann ich es dann über den Verteiler laufen lassen. Und da sind Richtig. Wir nochmal beim letzten Thema. Wenn irgendwelche Fragen sind, wenn irgendwelche Probleme sind, könnt ihr euch jederzeit an Hottes Kummerkasten wenden. Hotte leitet das dann, wenn es für mich bestimmt ist, an mich weiter, und ich setze mich mit euch direkt in Verbindung.
So machen wir das. Und genau so.
So machen wir das.
Ne? Und bei den Gelegenheiten hier, Facebook ist ja nun eigentlich eine Sache, da kommst du nicht mehr drum rum.
Kann ich wieder nicht hören.
Ich sagte, Facebook ist eigentlich so eine Kiste, da kommt man leider aber nicht drum rum. Und bei mir auf der Facebook-Seite ist alles, was die Sendung betrifft, und nichts Privates. Und insofern immer mal rufkicken, wer da einen Account hat. Denn da hat dann die Manu ja auch die Möglichkeit, sich zu äußern. Und wie gesagt, da könnt ihr unseren Stand der Dinge weiter nachlesen. Genau. Und wir werden natürlich rechtzeitig Bescheid sagen, wenn wir das hingekriegt haben, sendeterminmäßig hier, weil das ist ja, wie gesagt, hier Radio Flora auch ehrenamtlich, ist ein Verein, hier sind mehrere Jungs und Mädels, die ihre Sendung präsentieren wollen, da ist das dann nicht so, dass du sagst, so, dann sende ich jetzt und dann peng, dann klappt das. Ihr wisst, was ich meine. So, noch ein paar letzte Worte, Manu, erstmal vorweg. Vielen lieben Dank, dass du hier auf jeden Fall trotz allem auch nochmal hier abends hier dich zur Verfügung gestellt hast, nochmal Rede und Antwort zu stehen.
Sehr gerne.
Teilweise auch fachlicher ausgedrückt als Icke. Ich komme ja nur vom Bau. Aber nichtsdestotrotz war sehr cool. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin Kontakt behalten. Das steht fest. So, und jetzt kannst du noch was sagen und dann mache ich wieder Mucke.
Also, liebe Leute da draußen, Radio Flora hören, das lohnt sich immer und vor allen Dingen passt auf euch auf. Und wie gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann wendet euch über die Facebook-Seite oder eben direkt über die E-Mail an Hotte. Wir sind auf jeden Fall da und helfen euch gerne weiter. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und falls noch Fragen sind, bin ich auf jeden Fall bereit, die zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. In diesem Sinne, also, die Hörerinnen und Hörer hören weiter von dir und ich mache jetzt den Song und wünsche dir dann diesbezüglich auch einen wunderschönen Abend noch.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.